zero.
This is the record-breaking reaction. It is more than 150 million degrees centigrade. 10 times hotter than the heart of the sun.
Erstmals soll es Forschenden der National Ignition Facility im US-Bundesstaat Kalifornien gelungen sein, bei einer Kernfusion mehr Energie zu erzeugen als zu verbrauchen.
Die Leute, die 1960 gesagt haben, wir sind in 30 Jahren fertig, die haben halt Dinge nicht gewusst, die wir heute wissen, und Annahmen gemacht, die sich als falsch herausgestellt haben oder unzutreffend sozusagen. Es war nicht wirklich falsch von der Theorie her, aber hat halt nicht alles umfasst an physikalischen Phänomenen. Ich denke, was wir vor allem gelernt haben, ist viel besser zu verstehen, was es denn jetzt noch braucht und auch zu beziffern, was man machen muss dafür.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Green und Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute der Traum von der Sonne auf Erden. Wann kommt die Fusionsenergie? Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße Sie aus unserem Studio in Düsseldorf. Die Sonne ist ein Stern. Und dieser Stern erzeugt gigantische Energiemengen. Was wäre, wenn wir hier auf der Erde eine künstliche Sonne erschaffen könnten? Öl, Kohle und Gas würden fast auf einen Schlag der Vergangenheit angehören. Seit fast 100 Jahren versuchen die Menschen das schon, den Fusionsreaktor der Sonne künstlich zu erzeugen. In den 50er Jahren hörte sich das ungefähr so an.
Zero Energy Thermonuclear Assembly, or ZETA, is used by British scientists at Harwell in a tremendous project. The harnessing of the power of the H-bomb for peaceful purposes. Atoms of deuterium are fused together to form helium atoms, with the consequent release of fantastic energy. Deuterium is obtained from hydrogen and hydrogen from water.
So viel kann ich schon verraten. Bis heute ist es noch nie gelungen, einen Sonnenreaktor auf der Erde nachzubilden. Aber mit Blick auf die Klima- und befeuert durch die Energiekrise ist Fusionsenergie seit ein paar Jahren ein heiß diskutiertes Thema. Und es gibt tatsächlich erste kleine Fortschritte. Grund genug für uns, sich das Ganze einmal näher anzuschauen. Wie funktioniert Fusionsenergie? Warum ist der Durchbruch so schwer? Und wie kann sie im Kampf gegen den Klimawandel helfen, wenn noch gar nicht feststeht, dass es überhaupt irgendwann mal ein richtiges Kraftwerk geben wird? Darüber spreche ich jetzt mit dem Atomforscher Hartmut Zohm vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Hallo, Herr Zohm.
Hallo.
Herr Zohm, Sie beschäftigen sich ja wirklich schon viele Jahre mit dem Fachgebiet der Fusionsenergie. Offiziell heißt Ihr Bereich ja Tokamak-Szenarioentwicklung. Tokamak ist die Bezeichnung für Versuchsreaktoren oder besser gesagt den Versuch, einen Fusionsreaktor überhaupt erst einmal aufzubauen. Das hat ja schon 1958 angefangen. Ganz so lange sind Sie ja jetzt noch nicht dabei. Aber die Faszination für die Fusionsenergie, die hält sich ja sogar noch länger. Die wichtigste Frage vielleicht mal vorweg: Was ist das überhaupt, Fusionsenergie?
Fusionsenergie ist die Energiequelle der Sterne. Da geht es um die Verschmelzung von leichten Atomkernen. Also im Gegensatz zur Spaltung, wo man schwere Atomkerne spaltet, dabei Energie frei wird, wenn man leichte Atomkerne, vor allem Wasserstoff, miteinander verschmilzt, wenn man die sehr heiß macht, so wie im Innern der Sonne oder noch heißer, dann verschmelzen die miteinander und dabei wird Energie frei und es entsteht Helium.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Wir haben uns das auch noch mal ein bisschen genauer angeschaut und da hören wir mal kurz rein, was da in der Sonne passiert.
Im Zentrum von Zellkörpern wie der Sonne oder Sternen kreiert Gravitation den Druck und die Temperatur für die Fusion von Wasserstoffatomen. In diesen engen, heißen Zentren kommen Atome nie zur Ruhe und je heißer es wird, desto schneller bewegen sie sich. Im Sonnenkern, wo es bis zu 15 Millionen Grad heiß werden kann, kollidieren Atome mit sehr, sehr schneller Geschwindigkeit und verschmelzen. Diese Fusion von leichten Wasserstoffatomen produziert ein schwereres Element, Helium, und sehr große Mengen Energie.
Ja, Sie haben es gerade auch schon gesagt, anders als bei der Kernspaltung, mit der Atomenergie ja bislang gewonnen wird, so wie wir es eigentlich kennen, was darunter jeder versteht, geht es hier also um die Verschmelzung von Atomen. Wie lässt sich das jetzt künstlich nachbilden? Also was genau passiert denn da im Moment auf der Erde?
Also was man machen muss, ist tatsächlich, man nimmt ein Wasserstoffgas, Wasserstoffkerne, die man zum Verschmelzen bringen will. Und man muss das heiß machen, so hohe Temperatur, dass durch die thermische Bewegung, also das schnelle Bewegen der Teilchen aufgrund der hohen Temperatur, die Teilchen sich so nahe kommen, dass sie miteinander verschmelzen können. In der Praxis heißt es, in der Sonne wird es bis zu 15 Millionen Grad heiß. Wir müssen tatsächlich andere Wasserstoff, sozusagen andere Arten des Wasserstoff nehmen, sogenannte Isotope. Und um die zu zünden, müssen wir tatsächlich noch höhere Temperaturen erreichen von der Größenordnung 200 Millionen Grad Celsius.
Das heißt, die Temperatur ist die Herausforderung oder was genau ist das Problem?
Die Temperatur ist eigentlich nicht mehr die Herausforderung. Also wir haben Experimente, in denen wir das Gas einschließen in ein Magnetfeld, sodass die Wände des Behälters nicht berühren kann. Dann ist es im sogenannten Plasmazustand. Wir wissen, wie wir das auf 200 Millionen Grad aufheizen. Also in den Experimenten, auch dem, was wir hier in Garching betreiben, am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, kommen wir relativ locker auf diese hohen Temperaturen. Aber die Wärmeisolation ist noch nicht gut genug. Sprich, wir müssen sehr stark heizen, viel Heizleistung im Plasma deponieren, um auf die Temperatur zu kommen. Und wenn man halt Energie gewinnen will, dann darf man es nicht mehr so stark von außen heizen, sondern muss es in diesen Zustand wie im Sonneninneren bringen, wo es dann von selbst anfängt zu brennen, zu zünden.
Und das ist, also genau, das Prinzip ist verstanden und das ist das Problem, dass man eben diese Isolierung noch nicht hinbekommt?
Ja, das ist das Problem. Also es gibt natürlich Wärmeleitung nach außen. Wenn es im Innen sehr heiß ist und im äußeren Teil kälter, dann gibt es einen Wärmefluss nach außen, so wie wenn es in Ihrem Zimmer warm ist und draußen ist es kalt im Winter, dann entweicht die Wärme auch nach außen und das passiert bei uns auch. Und der Gradient, also der Temperaturunterschied, ist natürlich riesig groß mit den 200 Millionen Grad im Zentrum und dann Raumtemperatur außen. Und es macht das Magnetfeld bei uns, diese Isolation, aber eben je mehr Isolationsmaterial man einfügt, umso weniger muss man heizen, um die Temperatur aufrechtzuerhalten. Und deshalb werden die Experimente immer größer und größer.
Also Energieaufwand und Isolation, habe ich jetzt mal so rausgehört, sind ein bisschen so die Kernproblematiken, mal wahrscheinlich ganz einfach gesagt. Sie haben jetzt ein paar Mal schon dieses Magnetthema erwähnt. Lassen Sie uns gleich noch mal genauer darauf schauen. Es gibt ja zwei verschiedene Herangehensweisen im Moment, die sich ein bisschen in den Fokus rücken. Aber es gibt natürlich auch immer die Frage, jetzt haben wir die Atomenergie im Kopf, wir haben die Kernspaltung, die schon da ist und wir haben die Kernfusion, an der gerade gearbeitet wird. Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden? Also klar, Spaltung und Fusion, darüber haben wir gerade gesprochen. Aber was zum Beispiel ist mit dem Thema radioaktiver Müll, ist eine Frage, die auch immer wieder aufkommt. Gibt es den bei der Kernfusion genauso wie bei der Kernspaltung?
Den gibt's, aber den gibt's nicht genauso. Der ist auch in der Menge nicht verschwindend gering. Also da wird durchaus die erste Wand, die Materialien, die sehr nah an diesem heißen Plasma sind und die Strahlung abkriegen, die werden aktiviert. Der große Unterschied ist, dass die Halbwertszeiten, also die Zeiten, auf denen die Radioaktivität abklingt, viel kleiner sind, als die das beim Spaltungsreaktor der Fall sind. Das heißt also, wir reden nicht über Endlagerungen und über irgendwas, was wir viele auf geologischen Zeitskalen sozusagen lagern müssen, damit es abklingt, sondern wir reden über 12 Jahre Halbwertszeit, zum Beispiel beim Tritium, was wir nehmen, und dann halt nach einigen von diesen Zeiten, sagen wir 100 Jahre, kann man das Material wieder verwenden, recyceln und daraus den nächsten Reaktor bauen.
Okay, 12 Jahre gegen gefühlt unendlich, damit ließe sich ja theoretisch arbeiten.
Ja, also ich sehe das immer so. Ich würde sagen, was irgendjemand unserer Vorfahren vor 10.000 Jahren irgendwo vergraben hat, das wissen wir vielleicht nicht mehr. Und was wir vor 50 Jahren irgendwo eingegraben haben, da haben wir eigentlich noch Aufzeichnungen drüber.
Und eine zweite Frage, die sich natürlich auch anschließt, ist, die Kernspaltung hat ja auch sehr, sehr viele Risiken, ist sehr gefährlich. Stichwort Kernschmelze, Tschernobyl, um ein Beispiel zu nennen. Wie sieht's da aus?
Da sieht's auch bei der Fusion ganz anders aus. Der Spaltungsreaktor, der sitzt auf seinem Brennstoff für sehr lange Zeit. Und wenn er unkontrolliert durchgeht, was passiert ist in der Tat in Tschernobyl, dann kann er sozusagen in einer sehr kurzen Zeit seinen gesamten Brennstoff verbrennen oder einen großen Teil davon. Und dann gibt es eben eine Reaktion, eine Kernschmelze, die man nicht mehr aufhalten kann. So eine Kettenreaktion gibt es bei der Fusion nicht. Also wir haben schon Probleme genug, das Ganze zum Zünden zu bringen. Und der gesamte Energie- und Teilcheninhalt wird innerhalb von 3 Sekunden immer wieder ausgetauscht da drin. Das heißt, wenn was schief geht, ist in 3 Sekunden der Ofen aus, in Anführungszeichen. Und es gibt keine Nachwärme, die dafür sorgen würde, dass das Gefäß schmilzt oder irgendwas kaputt geht.
Langsam verstehe ich die Faszination für diese Energieform. Okay, das heißt, wir haben das Thema aber ja schon seit Jahrzehnten, fast seit einem Jahrhundert fasziniert ja schon die Fusionsenergie und wird daran geforscht. Jetzt hat aber in den letzten Jahren nicht nur gefühlt, sondern auch tatsächlich die Diskussion darüber sehr an Fahrt aufgenommen. Das Thema ist sehr im Fokus der Öffentlichkeit auch wieder angelangt. Das liegt unter anderem daran, dass es, wie eben schon erwähnt, 2 verschiedene Ansätze gibt und dass jetzt auch immer mehr Startups sehr medienwirksam sich damit in den Mittelpunkt rücken. Und da ist einmal das sogenannte ITER-Projekt, die Abkürzung steht für International Thermonuclear Experimental Reactor. Da sind mehrere Länder beteiligt, unter anderem die Europäische Union, Großbritannien, China, Südkorea, aber auch Japan und Russland arbeiten da zusammen. Und das ist ja diese Basis des Tokamak-Prinzips, wo wir wieder bei Ihnen sind, Herr Zohm. Vielleicht erklären Sie einmal kurz diesen ersten Ansatz auf Basis der Magnetfusion. Wie funktioniert das?
Also es geht darum, wie ich schon gesagt habe, dafür zu sorgen, dass das Plasma zusammenhält. Und in den materiellen Behälter kann man es nicht einsperren, wenn es 100 Millionen Grad hat. Wenn 100 Millionen Grad heiße Teilchen auf die Wand kommen, dann kühlen die sehr schnell ab und würden auch die Wand zerstäuben. Und deshalb nimmt man Magnetfeld. Das Magnetfeld ist in sich geschlossen. Das heißt, es hat dann so eine Ringform oder sieht aus wie so ein Donut, sagen wir manchmal dazu. Und das wird vom Magnetfeld sozusagen gemacht, dieser Donut, und damit die Teilchen, weil die Teilchen, wenn sie so heiß sind, wird es ein sogenanntes Plasma. Dann sind Wasserstoffkerne und Elektronen voneinander getrennt und man merkt, dass die elektrisch geladen sind und die folgen dann dem Magnetfeld. Also ganz einfach, wir machen eine Magnetfeldstruktur, kreisförmig, ringförmig. Die Teilchen folgen den Magnetfeldlinien und deshalb kommen sie nicht auf die Wand und wir können es sehr heiß im Inneren machen.
Und jetzt gibt's ja andere Unternehmen, privatwirtschaftliche Unternehmen und Startups, die da noch einen weiteren Ansatz verfolgen. Das ist der Lasertechnologie. Da haben wir auch ein bisschen was vorbereitet.
Bei der Laserfusion feuern Laser in einen Hohlraum. Mit dem hochintensiven Lichtstrahl soll es gelingen, die sich abstoßenden Teilchen zur Fusion zu bewegen. In dem Hohlraum befindet sich ein Kügelchen aus Deuterium, einem schweren Wasserstoff, das durch die Strahlung komprimiert und erhitzt wird, was wiederum Kernfusionsreaktionen auslöst. Die wiederum produzieren energiereiche Neutronen und Alpha-Teilchen. Die Energie dieser Teilchen erzeugt dann Wärme in den Wänden, die in Strom umgewandelt werden kann.
Das klingt jetzt natürlich aber auch nicht weniger kompliziert als die Magnetfusion.
Nee, das ist, glaube ich, auch nicht weniger kompliziert. Also man muss zunächst schaffen, dass dieses Kügelchen, das Kügelchen zündet deshalb zunächst mal, das heißt eigentlich korrekt Inertialfusion und nicht Laserfusion. Laser ist der Treiber dafür, was das Plasma zusammenhält, also dieses heiße Wasserstoffgemisch, ist dann tatsächlich nur die Trägheit, Inertia, die Trägheit. Und die Trägheit von der Art, man schießt von außen mit dem Laser drauf. Das Ganze wird kugelförmig komprimiert durch den Rückstoß von dem Material, was davon verdampft, ablattiert. Und während der Kompression wird es auf diese hohen Dichten und Temperaturen gebracht, sodass es dann fusionieren kann. Letztlich zündet man eine miniaturisierte Explosion da drin, bei der dann Energie frei wird, wenn das Ganze oder zumindest ein großer Teil des Brennstoffs abbrennt. Und dafür muss man eben dafür sorgen, dass der Laser das möglichst sphärisch, kugelsymmetrisch beleuchtet, damit es auch wirklich komprimiert wird und nicht während der Kompression in eine Richtung ausbüchsen kann.
Jetzt sind solche Laser-Startups über die Maßen optimistisch und sagen zum Beispiel sowas hier.
Wir wollen in dem nächsten Schritt einen sogenannten technischen Demonstrator bauen. Das wird etwa 3 Jahre beanspruchen. Der wird noch keine Energieumwandlung haben, aber der wird die gesamte Physik von vorne bis hinten zeigen können, inklusive dann einer eigenen Laseranlage und Targetherstellung. Dieser Demonstrator ist dann die Vorstufe für einen ersten Prototyp, den wir idealerweise dann schon bei einem Industriekunden auf den Hof stellen würden, damit er dort direkt Energie produziert.
Das hat Marvel Fusion-Chef Moritz von der Linden im Gespräch mit unserem Chefredakteur Sebastian Mattes bei Handelsblatt Disrupt gesagt. Und 2030 soll dann das erste richtige Kraftwerk schon stehen. Das sind jetzt so Startups wie Marvel Fusion, General Fusion oder auch TAE Technologies, die von Investoren wie Amazon-Gründer Jeff Bezos oder Microsoft-Gründer Bill Gates unterstützt werden. Mittlerweile gehen da Milliarden in die Fusionsforschung in beide Ansätze. Aber erst vor wenigen Monaten hat ja das National Ignition Facility, das NIF in Kalifornien, ebenfalls auf Basis der Laser Funktion eine kleine Sensation verkündet. Zum allerersten Mal wurde beim Verschmelzen von Atomkernen mehr Energie gewonnen als verbraucht, so die Nachricht. Herr Zohm, kommt denn dann jetzt der Durchbruch auf der Laserbasis oder wo würden Sie das Ganze, die ganze Euphorie jetzt einordnen?
Also es war ein tolles wissenschaftliches Ergebnis, was da in Livermore von den Kollegen erzielt worden ist. Man muss sagen, dass die Forschung auf diesem Gebiet Inertialfusion war viele Jahre lang im Wesentlichen militärisch ausgerichtet. Deshalb sind die Konzepte für einen Fusionsreaktor für die friedliche Nutzung nicht so weit fortgeschritten, konzeptuell eben in der Gesamtheit ihrer Studien, wie das bei der Magnetfusion der Fall ist. Deshalb rechne ich immer noch damit, dass der Magnetfusionsreaktor zuerst kommt. Das soll aber nicht heißen, dass die Laserfusion nicht auch ihre Berechtigung haben kann und man das zusätzlich, wenn man das machen will, durchaus auch anschauen kann. Man muss auch sagen, dass die Kollegen von dem NIF, also diese National Ignition Facility, die waren sehr realistisch in der Pressekonferenz. Die haben gesagt, es wird noch einige Dekaden dauern, bis da draus ein Reaktor würde. Die haben auch gesagt, die Magnetfusion ist uns in diesem konzeptuellen Teil voraus. Und das ist halt dann in der Presse stark hochgespielt worden. Und die von Ihnen angesprochenen Startups, die haben halt auch sehr optimistische Zeitskalen des Öfteren.
Das heißt, 2030 würden Sie jetzt eher nicht als realistisch sehen?
Das halte ich nicht für realistisch. Ich weiß, wo das herkommt. Sozusagen, man muss ja auch sagen, sich verkaufen können. Es kommt noch dazu, dass die Firmen, die auf dem Gebiet der Inertialfusion arbeiten, noch zum Teil versuchen, mit einem unterschiedlichen Brennstoff zu arbeiten, wo es noch mal schwieriger ist, das zu zünden. Und dafür gibt es eigentlich noch kein wissenschaftliches Konzept, was wirklich belegt ist. Also wir diskutieren das heiß auf der wissenschaftlichen Ebene, aber da sind wir nicht davon überzeugt, von dem, was wir bis jetzt gesehen haben.
Das heißt, die Magnetfusion und das, was das ITER-Projekt erforscht, das würden Sie sagen, ist eigentlich schon weiter?
Das würde ich sagen, ist in der Gesamtheit bestimmt weiter.
Hat aber diesen Netto mehr Energie erzeugen als reingeben auch noch nicht geschafft, oder?
Hat es auch noch nicht geschafft. Tatsächlich ist in der reinen Bilanz, wie es im Plasma erzeugt worden ist, das NIF ein kleines Stück vorne dran, was auch, wie gesagt, ein schöner Erfolg war. In der Nettoenergiebilanz, also wenn man guckt, was man an Elektrizität aus dem Netz nimmt und was erzeugt wird, sind beide noch relativ weit entfernt von der Nettoenergiegewinnung. Aber das ist eben auch sozusagen die Experimente, die jetzt aufgebaut werden, so wie ITER, die sollen das zum ersten Mal zeigen.
Aber es gibt ja jetzt auch Politiker wie den FDP-Chef Christian Lindner oder den klimapolitischen Sprecher der CDU, Jens Spahn, ganz zu schweigen von Friedrich Merz, dem CDU-Chef, die in der Fusionsenergie auf einmal die Lösung für all unsere Probleme sehen, auch gerade mit Blick auf den Klimawandel. Das heißt, so schnell ist die ja dann gar nicht da und kann dementsprechend auch keine Lösung sein. Also sollten wir überhaupt auf die Fusionsenergie setzen?
Ich glaube, es ist ein Fehler zu denken, dass wir den Klimawandel in den nächsten 10 bis 20 Jahren bekämpfen und dann damit fertig sind. Das kriegen wir vielleicht in Deutschland hin. Ich glaube noch nicht mal in Deutschland auf der Zeitskala. Wir werden zusätzliche Energiequellen brauchen und weltweit ist es ein riesiges Problem. Und man sieht, wenn man schaut, wie der prognostizierte Energiehunger der Menschheit weitergeht bis 2100, da gibt es eine Verdreifachung im Primärenergieverbrauch und man sieht eigentlich nirgendwo, dass in den nächsten 10 bis 20 Jahren was Besonderes passieren würde, sodass man danach sozusagen die Hände reiben kann und sagen, das war's. Es ist in der Tat so, also auf der 10-Jahres-Basis wird die Fusion nicht nennenswert zu irgendwas beitragen in der Energieversorgung der Menschheit.
Viele Länder von Frankreich über China bis eben zu den USA stecken ja trotzdem und auch vielleicht gerade deswegen hunderte Millionen Euro in die Fusionsforschung, in der Hoffnung, dass die Ergebnisse jetzt damit beschleunigt werden können. Auch wenn der Durchbruch, wie gesagt, noch in weiter Ferne erscheint. Auch in Deutschland gibt es ja Startups, gibt es das Max-Planck-Institut und es gibt auch eine Auskopplung vom Max-Planck-Institut, die auch ein Startup gegründet hat. Und trotzdem haben wir natürlich auch gerade die letzten drei Atomkraftwerke abgeschaltet. Wie steht Deutschland in Ihren Augen bei der Fusionsforschung da? Also auf den ersten Blick scheint es so, als seien wir da ganz gut mit dabei. Auf den zweiten haben wir natürlich auch keine Atomindustrie mehr hierzulande. Ist das ein Manko?
Also das ist sicher, das macht sicher nicht einfacher. Ich würde mal anfangen damit, dass wir, glaube ich, in unzähligen Begutachtungen bestätigt auf internationaler Ebene wissenschaftlich in der Fusionsforschung sehr gut dastehen. Mit der Forschung, die in Deutschland gemacht wird, im Wesentlichen im Augenblick auf dem Gebiet der magnetischen Fusion. Die fehlende Expertise aus der Nuklearenergie wird sicher ein Faktor sein. Wenn man sozusagen das ändern will, dann muss man auch da wieder investieren und da was aufbauen dran. Das ist aber nicht unmöglich. Mich freut allerdings sehr, dass wir jetzt auch in der Politik sozusagen wieder ins Spotlight geraten an der Stelle und dass die Leute eigentlich fast aller Couleur anfangen, darüber nachzudenken, dass es sich lohnen würde, in Fusionsforschung mehr zu investieren. Und das braucht man, die Industrie, Sie haben das angesprochen, Startups, wir brauchen Industrie, die da mitmacht, die auch mal die Führung übernimmt und nicht sozusagen Dinge für uns baut als Zulieferindustrie, sondern wirklich selbst das Ganze übernimmt. Das ist dann ein sehr positiver Effekt, der das vorwärts bringen würde.
Ja, Sie haben es gerade erwähnt, das Bundesforschungsministerium hat ja auch Ende letzten Jahres ein Expertenteam zusammengestellt, das das Thema jetzt zielgerichteter voranbringen soll. Sie sind da ja auch involviert. Was ist da jetzt als nächstes geplant? Was macht diese Gruppe überhaupt?
Also die Gruppe, es gab eine Gruppe, die die Laserfusion sozusagen bewertet hat, wenn Deutschland einsteigen wollte in Inertiallaserfusion, was da gemacht werden könnte, was sinnvoll wäre. Die verabschiedet gerade ein Memorandum, was demnächst vorgestellt wird. Es gibt Input aus der magnetischen Fusion und der nächste Schritt ist halt, das zusammenzusetzen und daraus eine konsistente Roadmap oder Forschungsprogramm für Deutschland abzuleiten, was wahrscheinlich dann beide Linien berücksichtigen wird.
Spannend. Das heißt aber, Sie würden schon sagen, 2030 haben Sie schon Nein gesagt, aber 2045 vielleicht?
Also unsere bisschen saloppe, grobe Abschätzung ist 2020, 20 Milliarden, 20 Jahre. Dann landen wir ungefähr bei 2045. Und die Summe, denke ich, wird auch ungefähr hinkommen. Ein späterer Fusionsreaktor wird sicher viel weniger kosten, weil der dann nicht mehr die Entwicklungskosten hat. Aber das ist so ungefähr die Größenordnung, mit der man planen muss.
Aber das hört sich ja an, als sei Geld hier das einzige Problem dann. Und nicht, gibt es überhaupt ein physikalisches Problem?
Es gibt jede Menge technische Probleme, die man angehen und lösen muss. Es gibt keinen Showstopper von der Art, dass man sagt, da wissen wir jetzt noch gar nicht, wie das gehen soll und da müssen wir erst noch was ganz Tolles erfinden. Es ist mehr so, dass man sagt, wir haben die einzelnen Elemente zusammen, ist alles sehr komplex, kompliziert, Hochtechnologie. Und die spannendste Frage ist eigentlich, kann man das alles so zusammensetzen und so miteinander in Einklang bringen, dass es dann hinterher auch wirtschaftlich funktioniert, so dass man wirklich sozusagen so einen Fusionsreaktor baut und den dann anschmeißt und der läuft ein Jahr vor sich hin und produziert einfach seine Energie und dann hat er eine Wartungsphase und dann geht's weiter. Das ist eigentlich die nächste große Herausforderung da dran.
Glauben Sie denn, dass diese Herausforderung zu meistern ist? Also dass es dann auch irgendwann bezahlbare Energie produzieren wird, weil ohne geht's natürlich nicht.
Also ich glaube daran, dass sie zu meistern ist. Sonst hätte ich mir schon länger einen anderen Job gesucht. Ich denke, dass es bezahlbar sein wird. Das ist sehr schwierig. Sagen die Kristallkugel ist da sehr mit Schleiern behaftet, wenn man da reinguckt. Man kann so grobe Abschätzungen machen und dann landet man in der Größenordnung von einem großen Atomkraftwerk zum Beispiel von ähnlicher Leistung. Also da müsste man ungefähr bei rauskommen. Was ganz schwierig ist vorherzusehen, ist, was ist denn überhaupt ein akzeptabler Preis für Energie in 2045 oder 2050? Wie viel macht es dann aus, wenn man wirklich keinen Müll produziert und kein CO2 produziert? Vielleicht ist das ja dann viel sozusagen wertvoller, als wir uns das heute noch vorstellen dabei. So Faktoren gehen mit rein. Deshalb, wir geben eigentlich die 20 Milliarden habe ich jetzt gesagt, wir geben eigentlich ungern so eine absolute Zahl an, sondern mehr relativ zu anderen Energieformen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei, digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Also die Fusionsenergie, sie kommt. Die Frage ist nur, wie immer schon, wann? Sie sagen 20 bis 30 Jahre vielleicht. Ich meine, in meinen Recherchen habe ich gesehen, das hat man in den 40er Jahren, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass sie in 30 oder 40 Jahren jetzt dann die Fusionsenergie kommt. Aber die Hoffnung ist noch nicht aufgegeben und spätestens 2045 wissen wir ja dann, ob es geklappt hat oder nicht.
Das hängt von der Finanzierung ab. Es ist tatsächlich so. Also ich könnte es jetzt länger erklären. Die Leute, die 1960 gesagt haben, wir sind in 30 Jahren fertig, die haben halt Dinge nicht gewusst, die wir heute wissen, und Annahmen gemacht, die sich als falsch herausgestellt haben oder unzutreffend sozusagen. Es war nicht wirklich falsch von der Theorie her, aber hat halt nicht alles umfasst an physikalischen Phänomenen. Ich denke, was wir vor allem gelernt haben, ist viel besser zu verstehen, was es denn jetzt noch braucht und auch zu beziffern, was man machen muss dafür. Und es hängt natürlich schon von der Finanzierung ab. Diese 20 Jahre bis 2045 oder was immer das jetzt ist bis dahin, das hängt davon ab, dass man jetzt anfängt und das Geld zur Verfügung stellt und tatsächlich das Programm deutlich stärker und größer macht, als das bis jetzt der Fall ist.
Fusionsenergie, es bleibt weiter spannend. Herr Zohm, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Das war Handelsblatt Green und Energy für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green@handelsblatt.com. Und wer mehr zu allen Themen rund um Energie und Klima wissen will, der sollte mal einen Blick in die Shownotes werfen. Da gibt's jetzt einen Link für ein Testabo beim Handelsblatt. Ich bedanke mich bei der Produktion und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.